Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wir machen den großen GroKo-Check. Wir schauen hier im Update mal genauer auf die Themen im Koalitionsvertrag zwischen der Union und der SPD. Und zwar Themen, die uns so betreffen. Wohnen zum Beispiel. Was steht dazu drin? Das gibt's in diesem Update. Dann, was denkt ein ehemaliger Geheimagent über den Fall des ehemaligen russischen Geheimagenten bzw. Doppelagenten Sergei Skripal? Der ist in Großbritannien zusammen mit seiner Tochter Opfer geworden. Der Chef der britischen Antiterroreinheit hat mitgeteilt, dass die beiden höchstwahrscheinlich Opfer von Nervengift wurden. Und es wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Wie gefährlich leben Geheimagenten in der Rente? Das ein Thema im Update. Außerdem, auch bei mir zu Hause ist die Uhr am Backofen um 6 Minuten nachgegangen. Ich habe sie dann einfach wieder vorgestellt, aber mittlerweile ist dieser Grund auch gefunden, warum die Uhren europaweit nachgehen. Ein Streit zwischen Serbien und dem Kosovo ist wohl Auslöser. Die ganze Geschichte hier im Update. Genau wie das Super-Incentive eines kleinen neuseeländischen Unternehmens, das seinen Mitarbeitern dann bis zu $10 pro Tag Bonus gibt, wenn sie mit dem Fahrrad kommen, statt mit dem Auto. Das Update am 7. März 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Es klingt nach 007, nach gefährlicher Mission, nach Top Secret, nach Auftragskiller.
The former Russian double agent and his daughter remain critically ill after they were exposed to an unknown substance.
Nach wie vor wissen die britischen Ermittler nicht, warum hier im beschaulichen Städtchen Salisbury ein Ex-Geheimagent aus Russland und seine erwachsene Tochter offensichtlich vergiftet wurden.
Looked like she passed out, maybe.
Sie schien bewusstlos. Er bewegte sich eigenartig, schaute zum Himmel.
Vater und Tochter liegen nach Angaben von Rudd weiterhin im Krankenhaus. Zu ihrem Zustand, der zuletzt als kritisch bezeichnet worden war, gab sie keine weiteren Informationen.
Er ist der russische Ex-Spion Sergei Skripal. Weil er ein britischer Spion war und beim russischen Militärnachrichtendienst gearbeitet hat, sehen viele Russen in ihm einen Verräter. Und natürlich gibt es Leute, die seinen Tod wollen.
Der Ex-Doppelagent Sergei Skripal wurde am Wochenende zusammen mit seiner Tochter in Großbritannien vermutlich vergiftet. Mittlerweile hat der Chef der britischen Antiterroreinheit mitgeteilt, dass der Doppelagent und seine Tochter höchstwahrscheinlich Opfer von Nervengift wurden und es wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Wir fragen heute Abend nach, wie schaut denn eigentlich ein Ex-Geheimagent des Inlandsgeheimdienstes auf so einen Fall? Das klären wir mit Leo Martin, unter anderem Autor des Buches Ich krieg dich, Menschen für sich gewinnen, ein Ex-Agent verrät die besten Strategien. Herr Martin, was haben Sie als erstes gedacht, als Sie von diesem Spionagefall in Großbritannien gehört haben?
Ich habe mir gedacht, das ist wieder eine dieser Schlagzeilen. Wenn du aus der Branche kommst, dann ist das nichts Neues. Diese Fälle sind Gott sei Dank selten, aber alle 1-2 Jahre haben wir wieder so einen Fall. Also keine große Besonderheit.
Das heißt, war man irgendwann mal Spion, dann lebt man auch im Alter noch gefährlich?
Das kommt ganz darauf an, für welchen Auftraggeber man gearbeitet hat. Ich habe für den deutschen Geheimdienst gearbeitet, für den Inlandsgeheimdienst. Das ist ein westlicher Nachrichtendienst zu Friedenszeiten, der Bürgerrechte und Freiheiten ernst nimmt. Das kann man nicht vergleichen mit einem russischen Geheimdienst, mit einem von mir aus chinesischen oder mit dem Mossad. Hier werden andere Operationen gefahren und das sind Nachrichtendienste, Geheimdienste, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.
Das heißt, dass Sergei Skripal ein unauffälliges Leben geführt haben soll. Wie läuft denn das ab, wenn so ein Spion quasi in Rente geht? Kriegt er dann eine neue Identität?
Also im Optimalfall bist du als Operateur nicht aufgefallen. Das heißt auch, eine neue Identität ist in der Regel gar nicht erforderlich, sondern du fällst zurück auf den Stand Null, bevor du beim Nachrichtendienst begonnen hast. Und das heißt, du wirst wieder deinen bürgerlichen Namen führen in aller Regel. Außer du warst in brisanten Operationen und hast zu Dienstzeiten schon gefährlich gelebt, dann werden auch andere Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Aber das sind die Ausnahmen, das ist nicht die Regel.
Was ich mir unglaublich schwer vorstelle, ist, wenn man dann ein ganz normales soziales Leben führen will, man hat Freunde, einen Freundeskreis, man kann denen ja nicht erzählen, was man früher gemacht hat und wer einem jetzt die Rente bezahlt oder nicht.
Also wenn du Operateur bist bei einem Geheimdienst, und das gilt auch für westliche Geheimdienste, dann weiß niemand um dich herum Bescheid, was du machst. Und das ist eine der ersten Regeln, was hinter dieser Tür passiert, das bleibt hinter dieser Tür. Das lernst du Tag 1, Stunde 1, Minute 1. Und als Agent hilft man sich dann, da gilt das Motto, die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist. Das heißt, du erzählst irgendeine Geschichte, die zu dir und deinem Leben passt. wie für das Umfeld schlüssig ist und eine Erklärung bietet, wo du tagsüber bist oder nachts oder an den Wochenenden.
Es gibt ja bestimmt, haben Sie ja auch gerade gesagt, Spione, die mehr gefährdet sind als andere. Gibt es auch sowas wie Schutzprogramme oder Personenschutz für solche Leute?
Es gibt Schutzprogramme, das sind aber die ganz klassischen Zeugenschutzprogramme. Und wenn man in die Medien schaut, dann hat man den Eindruck, jeder dritte, vierte Kriminelle, der irgendwas Insidermäßiges aus dem Bereich der Mafia oder über Geheimdienste berichtet, wäre in so einem Zeugenschutzprogramm. In der Wirklichkeit sind das die absoluten Ausnahmefälle. Das sind sehr, sehr, sehr hoch aufwendige und kostenintensive Maßnahmen und ja, die werden nicht allzu oft getroffen.
Was ich nicht verstehe, da ist ein Spion in Rente gegangen. So, der macht ja quasi nichts mehr, was irgendeinem anderen Staat schaden könnte. Ist das dann, wenn so jemand getötet wird, vergiftet wird, ist das dann Vergeltung, Rache für Dinge, die irgendwann mal vor 10, 15 Jahren passiert sind?
Also Sie gehen hier von Menschen aus, die ein Wertesystem haben, wie wir das beispielsweise auch haben. Also die Meins und Deins Werte sind, wie wir sie formulieren würden. Oder für die das ja, recht gut auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben hoch aufgehängt sind. Es gibt aber auch ganz viele Menschen auf dieser Welt, die sind sehr bei sich. Die leben ihr Ego und ihre Dominanz und scheren sich nicht um andere. Und das gilt nicht nur für Einzelpersonen, das gilt beispielsweise auch für russische Nachrichtendienste. Und Sie können davon ausgehen, dass dieser ehemalige Kollege in brisanten Operationen unterwegs war und dass er über ein Wissen verfügt, nach wie vor oder verfügt hat, das anderen unangenehm ist. Und da kann dir passieren, was diesem Kollegen passiert ist.
Der Ex-Geheimagent des Inlandsgeheimdienstes in Deutschland, Leo Martin, zum Fall des Ex-Spions Sergei Skripal, der wohl vergiftet wurde. Und eben hat der Chef der britischen Antiterroreinheit mitgeteilt, dass der Doppelagent und seine Tochter höchstwahrscheinlich Opfer von Nervengift geworden sind. Es wird wegen versuchten Mordes ermittelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dreimal ja und los geht's. SPD, CDU und CSU haben sich für eine Neuauflage der Großen Koalition entschieden. Am 14. März soll Angela Merkel als Bundeskanzlerin bestätigt werden. Und dann darf die neue Bundesregierung offiziell loslegen mit der Arbeit, also ab nächsten Mittwoch. Und spätestens ab da gilt auch der Koalitionsvertrag, den die Union und die SPD ausgehandelt hatten. Ne? Grund genug für uns nochmal in diesen Koalitionsvertrag reinzuschauen. Wir fangen heute an mit einem Thema, das uns alle irgendwie betrifft, nämlich Wohnen. Sandro Schröder macht für uns den GroKo-Check diese Woche. Sandro, bevor wir uns über diesen Koalitionsvertrag unterhalten, wie sieht es denn überhaupt aus mit der Bilanz der letzten GroKo beim Thema Wohnen?
Auf den ersten Blick ist die Bilanz gar nicht so schlecht. Also beispielsweise wurde ja das Bestellerprinzip beim Wohnungsmakler eingeführt. Das heißt also, die Vermieter können jetzt diese Maklerkosten nicht mehr automatisch auf die Mieter übertragen, sondern wer den Makler bestellt, der muss ihn auch bezahlen. Und die GroKo hat in den letzten 4 Jahren auch die Mietpreisbremse beschlossen, was ja an sich ein guter Schritt ist. Allerdings muss man auf den zweiten Blick sagen, die Umsetzung, die ist nicht ganz so gelungen und das kritisiert auch Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund.
Die Mietpreisbremse funktioniert nicht. Das muss man heute nach 3 Jahren eindeutig feststellen. Die Mietpreisbremse hat mehrere Schwachstellen, viel zu viele Ausnahmen. Sie gilt nicht bundesweit. Wenn der Vermieter im früheren Mietverhältnis schon eine höhere Miete gefordert hat, dann kann er das weiter tun und. Also die Hemmnisse, dass Mieter die Mietpreisbremse ziehen, ist groß und Ausnahmen gibt es viele und deshalb funktioniert sie nicht.
Also viele Löcher bei der Mietpreisbremse und deswegen steht auch im aktuellen Koalitionsvertrag, dass die neue Regierung bis Ende 2018 nochmal prüfen will, inwiefern die Mietpreisbremse auch wirklich funktioniert. Der Deutsche Mieterbund hat aber auch noch einen anderen Kritikpunkt, nämlich die Regierung hatte sich vorgenommen, mindestens 350.000 bis 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen und trotzdem wir einen Bauboom haben, haben sie das nicht wirklich geschafft.
Was will die GroKo in den nächsten 4 Jahren besser machen? Was hat sie sich beim Mieten und beim Wohnen vorgenommen?
Sie hat sich wieder sehr viel vorgenommen. Jetzt will sie in den nächsten 4 Jahren insgesamt 1,5 Millionen Wohnungen und Eigenheime bauen lassen. So viel hat sie, wissen wir ja jetzt, auch in den letzten 4 Jahren schon nicht geschafft. Also wieder ein ambitioniertes Ziel. Es gibt aber auch ein Vorhaben im Koalitionsvertrag, dass der Deutsche Mieterbund besonders gut findet, denn die Große Koalition will dafür sorgen, dass der soziale Wohnungsbau weiter mit Bundesmitteln gefördert werden kann.
Ohne eine entsprechende Vereinbarung jetzt im Koalitionsvertrag hätte der Bund nach 2019 keine Finanzmittel mehr für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen dürfen. Jetzt ist vereinbart, der Bund wird auch nach 2019 Gelder für den sozialen Wohnungsbau geben, notfalls dazu das Grundgesetz ändern.
Und was noch dazu kommt, die Bundesregierung will mindestens genauso viel Geld für den sozialen Wohnungsbau ausgeben wie bisher, wenn nicht sogar mehr. Dazu kommt dann auch noch, dass es in diesem Jahr einen Wohngipfel mit den Ländern, Kommunen und den Verbänden geben soll. Und da sollen dann die Eckpunkte für ein Gesetzespaket namens Wohnraumoffensive vereinbart werden. Allerdings so richtig konkret wird da der Koalitionsvertrag nicht.
Okay, steht aber auch was Konkretes drin, das mich als Mieter direkt betreffen könnte?
Ja, es gibt beispielsweise das Vorhaben, dass es für Vermieter nicht mehr so leicht sein soll, Wohnungen so Luxus zu sanieren und dann die Vermieter mit ganz hohen Mieten da rauszutreiben. Das soll jetzt in Zukunft dieses gezielte Herausmodernisieren eine Ordnungswidrigkeit werden und da sollen dann auch noch Schadenersatzklagen für die Mieter möglich sein. Allerdings muss man auch sagen, bisher ist ein bisschen unklar, wie das dann aussieht, wie man feststellt, dass jemand gezielt einen Mieter herausmodernisiert. Dazu kommt, die Große Koalition will sich auch darum kümmern, dass die Mietspiegel besser werden. Das nützt uns allen, denn wenn man auf der Wohnungssuche ist, hilft es natürlich, wenn der Mietspiegel besonders realistisch ist und man genau weiß, auf was man sich einlässt, wenn man wohin zieht.
Was steht drin im neuen Koalitionsvertrag an Dingen, die uns besonders betreffen? Sandro Schröder mit den Infos rund ums Wohnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stellen wir uns mal vor, beim Sex mit der Freundin oder mit dem Freund kommt uns irgendwas komisch vor. Aber mit unseren Kumpels oder auch mit den besten Freundinnen wollen wir darüber nicht reden, über den Sex. Wen fragt man denn da? Früher, klar, da hätten wir vielleicht einen Brief geschrieben ans Dr. Sommer-Team. Heute geht das nicht nur in der Bravo, sondern in verschiedenen Zeitungen und Magazinen. Da gibt es so Rubriken, die Fragen rund um Sex und Liebe beantworten. Zum Beispiel im Guardian. Und da sorgt gerade eine Frage für große Unterhaltung. Verena, worum geht's da?
Da schreibt ein Mann, das Alter wird nicht genannt. Dass er seit 9 Monaten mit seiner Freundin zusammen ist und dass er immer dachte, der Sex sei für sie beide schön, aber dass sie ihn jedes Mal, wenn sie Sex hatten, in die Dusche schicken würde, während sie selbst noch im Bett bleiben würde. Und jetzt hätte er herausgefunden, was sie dann macht, wenn er unter der Dusche steht, sie masturbiert. Und er schreibt, er glaube, dass sie unersättlich ist, weil das halt nicht nur einmal vorgekommen sei und fragt, was er machen soll.
Oha. Da bin ich sehr gespannt auf die Antwort des Magazins.
Genau, die Antwort kommt von Pamela Stevenson Connolly. Sie ist Autorin und Psychologin, betreut diese Rubrik schon länger. Und sie rät ihm, er solle weiter nach dem Sex duschen gehen und seine Freundin mal machen lassen. Ein solches Verhalten sei sehr verbreitet und er solle sich keine Sorgen machen, dass sie in Wirklichkeit den Sex mit ihm nicht mögen könnte. Dann legt sie noch einen drauf, wie ich finde, und sagt, viele Frauen würde es nach einem zweiten Orgasmus verlangen, vor allem, wenn sie super angetörnt seien während des Geschlechtsverkehrs. Ja.
Ja. Und eine andere Möglichkeit sieht sie überhaupt nicht, oder was?
Ja, woran es liegen könnte, eine andere Möglichkeit, da sagt sie nicht wirklich was zu, außer, dass sie am Ende schreibt, dass er seine Freundin auch fragen könnte, was genau sie sich wünschen würde, nachdem er gekommen ist. Und dann soll er genau ihren Anweisungen folgen. Aber wie gesagt, die Psychologin gibt keinen Hinweis, dass die Freundin möglicherweise gar keinen zweiten Orgasmus haben möchte, sondern vielleicht überhaupt einen Orgasmus. Das haben dann jede Menge Tweets nachgeholt. Viele mit dem Tenor, wer sagt's ihm? Und es ist natürlich auch einfach, sich über sowas lustig zu machen. Schön finde ich bei der ganzen Sache, dass sich einige Kommentare, zum Beispiel unter dem Guardian-Artikel, tatsächlich ernsthafter mit der Frage nochmal beschäftigt haben und freundlich darauf hinweisen, dass es vielleicht einfach ein Kommunikationsproblem ist. Und ein User schreibt auch, dass er vermutet, dass der Fragensteller wahrscheinlich wirklich sehr jung und unerfahren ist. Das könnte ich mir persönlich auch vorstellen. Und da habe ich dann gemerkt, wenn das so ist, wenn man das im Kopf hat, dann bleibt eigentlich nur noch wenig Häme übrig.
Dann lassen wir das einfach mal so stehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist wirklich die allerbeste Ausrede. Ich bin heute Morgen zu spät gekommen, weil das Kosovo und Serbien daran schuld sind. Jetzt scheint nämlich der Grund gefunden zu sein, warum plötzlich in Deutschland und in vielen anderen Ländern in Europa die Wecker um ein paar Minuten nachgehen. Wir haben Mitte vergangener Woche schon darüber gesprochen. Damals hieß es noch, durch die Kälte würde mehr Strom verbraucht und damit gibt es Frequenzschwankungen im Netz. Und da sich manche Uhren eben nach der Frequenz des Stroms takten, wenn sie an Strom angeschlossen sind, gehen sie eben nach. Jetzt gibt's neue Details. Werner Eckert aus der ARD-Umweltredaktion. Hallo.
Hallo.
Werner. Bis zu 6 Minuten sind einige Radiowecker und Uhren in Backöfen, Mikrowellen und so falsch gegangen. Wie konnte es dazu kommen?
Kleine Ursache, große Wirkung, könnte man sagen. Also ein einziges kleines Kraftwerk im Kosovo liefert nicht genügend Leistung. Das hat politische Gründe. Da geht es darum, dass es eine serbische Mehrheit in einer Region gibt, die die Stromrechnung nicht zahlt. Die Dörfer zahlen die Stromrechnung nicht. Da gab es einiges Hickhack drum schon seit geraumer Zeit. Und deswegen ist jetzt wochenlang zu wenig Leistung ins Netz gegangen. Und das Interessante ist, dass das ganze europäische Netz mit einer Frequenz schwingt. Das heißt, wenn einer seinen Job nicht richtig macht, dann wirkt sich das im gesamten europäischen Netz aus. Das heißt, europaweit sind die Uhren um 6 Minuten nachgegangen und tun sie übrigens noch.
Kann er nicht einfach ein anderes Kraftwerk ein bisschen mehr Schwingung draufgeben? Ich stelle mir das jetzt einfach so vor.
Wäre zwar theoretisch denkbar, aber es gibt Regeln für diese Absprachen im europäischen Netz und die besagen, dass um solche kleinen Abweichungen sich der Verantwortliche selbst kümmern muss. Das heißt, die anderen übernehmen diese Verantwortung nicht, dürfen sie sogar gar nicht mal übernehmen. Es gibt natürlich eine Rückfalllinie, wenn diese Abweichung sehr groß wird, wenn sie wirklich dramatisch Auswirkungen hätte, dann würden die deutschen Netzbetreiber sich zum Beispiel aus dem europäischen Netz koppeln und gegenarbeiten. Dann wäre das Problem eingeschränkt. Es geht aber hier um eine winzige Abweichung. Im Schnitt liegen wir um 4/1000stel unter den 50 Hertz. Und das hat eben ansonsten keine Auswirkung, außer dass sich damit diese sogenannten Synchronuhren über die Zeit verspäten. Die hängen einfach hinterher.
So, jetzt gehen viele Uhren in ganz Europa momentan nach. Wann wird denn dieses Problem gestoppt?
Es ist so, dass die Regierung in Pristina offensichtlich jetzt einen Teil des Geldes gezahlt hat und jetzt sollte das eigentlich nicht mehr größer werden, diese Differenz. Die europäischen Netzbetreiber haben sich aber offenbar noch nicht entschieden, wie sie jetzt genau verfahren. Ich habe mich nochmal rückversichert, die empfehlen, die Uhren jetzt händisch wieder richtig zu stellen. Es könnte sein, dass in einigen Wochen man dagegen arbeitet und ein bisschen über die 50 Hertz geht, damit die Uhren wieder richtig gehen. Dann muss man sie halt wieder zurückstellen. Aber wer jetzt nicht mit seinem Wecker wochenlang quasi hinterherhängen will und zu spät aufstehen will, der sollte seine Uhr lieber stellen.
Ich habe mir meine Solaranlage bauen lassen. Da hat der Mensch, der das gemacht hat, mir gesagt, das wäre ganz wichtig, dass ich keine großen Schwankungen in meinem Stromnetz habe, damit meine elektrischen Geräte, die teuren Geräte, die Smartphones, die Laptops nicht kaputt gehen, da würden die Akkus belastet werden bei so Schwankungen. Kann es sein, dass momentan reihenweise Geräte in Europa kaputt gehen wegen dieser Schwankungen?
Nein, wenn das so wäre, dann wären, wie gesagt, die deutschen Netzbetreiber dazwischen gegangen. Das lassen die nicht zu, das lässt keiner in seinem Gebiet zu. Aber wir reden da von ganz anderen Abweichungen. Die Normfrequenz ist 50 Hertz. Derzeit lagen wir jetzt wochenlang bei 49,996 Hertz. Das ist die Abweichung. Probleme gibt es bei 47,6 Hertz. Das heißt, das ist ein Riesenunterschied zu dem Band, wo es dann zu Problemen kommt und wo die einheimischen Netzbetreiber uns auch geschützt hätten.
Werner Eckert aus der ARD-Umweltredaktion zu den Frequenzschwankungen im europäischen Stromnetz. Die lassen die Uhren um bis zu 6 Minuten nachgehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist wahrscheinlich eh so, dass einige von euch zu denen gehören, die immer mit dem Fahrrad zur Uni oder zur Arbeit fahren, im Winter, im Sommer. Einkaufen auch mit dem Fahrrad, zur Party mit dem Fahrrad. Euch brauchen wir gar nichts zu erzählen. Aber ihr anderen, da gehöre ich auch dazu. Wenn Radfahrer oder Radfahren an sich jetzt nichts Selbstverständliches für euch ist, was müsste zum Beispiel euer Arbeitgeber bieten, damit ihr vom Auto aufs Rad wechselt? Wäre mehr Geld da vielleicht ein Anreiz? In Neuseeland macht ein Startup nämlich genau das. Geld fürs Radfahren bieten. Und Verena von Keitz aus unserer Redaktion, das funktioniert eigentlich echt gut, ne?
Ja, in der letzten Woche hat die kleine Werbeagentur Make Collective aus Christchurch in Neuseeland damit angefangen, für jeden Tag, an dem ein Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ihm oder ihr $5 Belohnung zu zahlen. Und von 6 Mitarbeitern, also die Firma ist wirklich klein, die Firma hat, sind 5 bei dieser Aktion dabei, obwohl einige von ihnen wohl erst skeptisch waren, einfach weil es keine Duschen gibt in der Firma.
Aber das Geld hat sie dann doch überzeugt.
Genau, das hat sie überzeugt. zumal sich der Betrag, das ist das Schöne, auch noch verdoppelt, wenn du dabei bleibst und mindestens die Hälfte aller Arbeitstage im Jahr mit dem Fahrrad fährst. Dann bekommst du nämlich sogar $10 pro Tag. Das Ganze wird am Ende des Jahres als Bonus ausgezahlt. Und was vielleicht auch noch ein Anreiz ist, dass die Mitarbeiter alle so einen Arbeitszeit-Tracker haben und auch sehen können, wann die anderen mit dem Rad fahren. Und das macht aus der Sache vielleicht noch so eine Challenge, so einen kleinen Wettstreit.
Cool.
Und der Gründer des Unternehmens, Tim Chesney, der sagt der Zeitung Stuff, dass er hofft, dass andere Unternehmen in der Region das Prinzip vielleicht auch übernehmen.
Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Gibt es auch sowas bei uns in Deutschland?
Also nicht in der Form, habe ich auf jeden Fall nichts zu gefunden, dass du wirklich eine konkrete Summe Geld kriegst, wenn du mit dem Rad kommst. Aber es gibt andere Ansätze, mehr Leute aufs Rad zu bekommen auf dem Weg zur Arbeit. Schon seit langem die Aktion zum Beispiel, die heißt dann auch mit dem Rad zur Arbeit vom ADFC, vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und der AOK, der Krankenkasse gemeinsam. Da ist das Ziel, dass Menschen in der Zeit zwischen Mai und August eines Jahres an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit fahren. Und da werden auch gezielt vor allem Unternehmen angesprochen, dass die für ihre Mitarbeiter das Ganze anbieten und mitmachen. Und es geht da vor allem um den gesundheitlichen Aspekt. Denn regelmäßiges Radfahren, das kann das Fitnessstudio ersetzen, sagt zum Beispiel auch der Sportwissenschaftler Achim Schmidt. Geld gibt es bei der Geschichte aber, wie gesagt, nicht. Als Teilnehmer kannst du allerdings sowas wie Reisen oder so gewinnen.
Na gut. Wie viele Leute fahren in Deutschland überhaupt mit dem Rad zur Arbeit?
Ja, das muss man sagen, es sind doch relativ wenige. Im Bundesdurchschnitt ist nach Daten des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2016 nur jeder Zehnte mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Dagegen 2/3 der Arbeitnehmer fahren mit dem Auto zur Arbeit. Und das, obwohl die Hälfte der Arbeitswege weniger als 10 Kilometer lang ist. Also im Grunde eine Strecke, die du mit dem Fahrrad oder auch mit einem E-Bike schaffen könntest.
Das sagst du als Radfahrerin, aber ja. 10 Kilometer sind ganz schön viel.
Ja, das stimmt. Aber ich bin nicht die Einzige, die das sagt. Das steht auch auf der Seite des Bundesverkehrsministeriums. Und es geht halt, wie gesagt, nicht nur um die Fahrräder, sondern vielleicht auch um die E-Bikes, die ein bisschen längere Strecken dann bewältigbar machen. Dazu passt eigentlich, dass seit 2012 die steuerlichen Vorteile für Dienstwagen jetzt auch für Fahrräder und E-Bikes gelten. Das heißt, dein Arbeitgeber kann ein solches Gefährt leasen und dir zur Verfügung stellen. Die Leasingrate wird dann von deinem Gehalt abgezogen. Du zahlst weniger Steuern und Sozialabgaben, weil dein Gehalt sozusagen ein bisschen sinkt. Und damit du das Rad dann aber auch privat nutzen darfst, musst du wie beim Dienstwagen 1% des Kaufpreises jeden Monat auf dein zu versteuerndes Einkommen draufschlagen. Das ist aber nur ein relativ geringer Betrag. Und inzwischen setzen auch immer mehr Firmen auf dieses Konzept, das muss man durchaus sagen. Der ganze Aufwand, muss man auch sagen, lohnt sich jedoch vor allem eher bei einem teuren E-Bike. Also wenn du wahrscheinlich 10 Kilometer zu fahren hast, als bei so einer 200-Euro-Gurke, die kaufst du dir besser einfach so.
Mit dem Rad zur Arbeit fahren und dafür auch noch belohnt werden, das gibt es jetzt bei einer kleinen Firma aus Neuseeland und es funktioniert.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Warum bleiben Tattoos eigentlich bestehen, obwohl sich die Haut doch ständig erneuert? Lange dachte man, dass die Tinte Bindegewebszellen in einer tieferen Hautschicht einfärbt, also Zellen, die nicht absterben. Dann zeigte sich aber, dass Immunzellen die Farbstoffe aufnehmen. Wenn beim Tätowieren die Haut verletzt wird, schickt der Körper diese Fresszellen zur Wunde. Sie nehmen die Tinte auf, so wie sonst Krankheitserreger, und bleiben ewig eingefärbt, so die Theorie. Das stimmt aber auch nicht so ganz. 2 französische Forscher haben jetzt herausgefunden, dass zwar die Tinte bleibt, aber nicht die Fresszellen. Die Forscher haben Mäuse genetisch so verändert, dass Fresszellen gezielt zum Absterben gebracht werden konnten. Der Farbstoff blieb aber trotzdem in der Haut, und zwar, weil neue Fresszellen ihn aufnahmen. Ein Tattoo ist also ein lebendiges Gemälde, das sich ständig erneuert. Diese Erkenntnis könnte vor allem für die wichtig sein, die ein Tattoo wieder loswerden wollen. Dazu werden die eingefärbten Zellen per Laser aufgebrochen. Damit die freigesetzte Tinte nicht wieder neu aufgenommen wird, sollte verhindert werden, dass während und kurz nach der Behandlung andere Immunzellen in die Haut einwandern. Dann kann der Farbstoff über das Lymphsystem ausgespült werden. In einem Termitenstaat gibt es verschiedene Jobs. Unter anderem gibt es Soldaten, die den Bau gegen Eindringlinge verteidigen. Diese Soldaten hat sich jetzt ein japanisches Forscherteam genauer angesehen. Dabei haben die Forscher herausgefunden, dass das Alter der Termitensoldaten entscheidet, wo sie kämpfen. Ältere Soldaten sind demnach öfter am Nestausgang im Einsatz, sozusagen an der Front. Jüngere Soldaten machen dagegen eher Innendienst und patrouillieren im Termitennest selbst. Der Vorteil dieser Verteilung ist offenbar, dass die Soldaten so länger leben. Dadurch können sie der Kolonie länger zu Diensten sein. Das schlussfolgern die Forscher im Fachmagazin Biology Letters. Für ihre Studie haben die Forscher im Labor künstliche Termitennester mit alten und jungen Soldaten angelegt. Dann haben sie einzelne termitenjagende Raubameisen dazugesetzt und protokolliert, welche Soldaten wo im Einsatz sind. Autos sind rollende Schatztruhen, aber wir schmeißen sie einfach weg. Das EU-Projekt Prosum untersucht, wie wir mehr wertvolle Rohstoffe wiederverwenden können. Für Elektrogeräte gibt es schon entsprechende Vorgaben, für Autos nicht. Schwedische Forscher haben jetzt ausgerechnet, dass in den Autos in Europa insgesamt rund 440 Tonnen Gold und sogar 530 Tonnen Platin herumfahren. Wird ein Wagen ausgemustert, landen die Rohstoffe auf dem Schrottplatz, weil es keine Recyclingkonzepte gibt. Allein im Jahr 2015 haben wir so 20 Tonnen Gold im Wert von mehreren hundert Millionen Euro weggeworfen. Auch seltene Erden und andere Hightech-Rohstoffe werden nicht wieder genutzt. Die Menge des in Autos verbauten seltenen Metalls Neodym habe sich seit dem Jahr 2000 auf heute 12.500 Tonnen verdreifacht, sagen die Forscher. Der steigende Anteil von Elektroautos werde diese Entwicklung weiter verstärken. Die Forscher fordern deshalb dringend neue Methoden und Regeln zur Wiederverwertung zu entwickeln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist die voraussichtlich letzte Kabinettssitzung der amtierenden Bundesregierung. Und das heißt, Sigmar Gabriel wird wohl das letzte Mal als Außenminister dabei sein. Danach ist er endlich unwichtig. Das ist doch schön für ihn, oder? Wenn er das endlich auch tatsächlich selber denkt, denn dann ist die neue Situation ja tatsächlich wundervoll und er kann viel Zeit mit seiner Tochter verbringen, mit ihr spielen. Blöd nur, wenn es ihm so geht wie den meisten Leuten. Dann ist nämlich so eine plötzliche Unwichtigkeit ziemlich schrecklich. Unser Reporter Martin Krinner ist heute mal auf die Straße gegangen und hat euch gefragt, wann seid ihr denn das letzte Mal plötzlich unwichtig gewesen?
Ich habe hier immer gearbeitet in einem Café. Und weil ich nicht immer am Wochenende arbeiten konnte, bin ich dann gekündigt worden.
Wie ging es dir damit?
Ja, nicht so gut, weil ich brauchte das Geld.
Also genau, es war Fußball, also vom Trainer zum nicht mehr Trainer im Endeffekt. Und es war komisch, genau. Von heute auf morgen keine Verantwortung. Also ich bin auch noch aktiv und spiele quasi aktiv als Spieler. Und dann nicht mehr das Steuerelement zu sein, war schon merkwürdig.
Also es war so, in der Abi-Zeit hatte ich viel Stress und deswegen konnte ich zum Beispiel beim Tennis nicht mehr dabei sein. Aber also im Team hatten wir auch immer so verschiedene Turniere und so. Und da war ich immer eigentlich als Mannschaftsführerin dabei und dann hatte ich einfach keine Zeit mehr. Also ich fand es traurig und es hat mich gestört, weil ich das Gefühl hatte, dass ich die anderen so ein bisschen hängen lasse.
Oh Mann, frei haben, nicht mehr gefordert sein, keine Verantwortung mehr tragen zu müssen, das kann so beknackt sein. Da hat man die ganze Zeit geackert und gerödelt, steht morgens früh auf, hält die Mittagspause kurz, kümmert sich sogar abends noch um die Probleme anderer und dann schwuppdiwupp, aus die Maus. Schluss, fertig, danke, das war's. Mann, 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 da kann einen schon mal so eine kleine Depression anspringen, wenn diese Verantwortung dann von einem auf den anderen Tag einfach weg ist.
Also erstmal muss man wissen, Verantwortung ist eigentlich eine sehr große Belohnung, denn man hat eine gewisse sozialen Austausch, eine soziale Reputation, soziale Anerkennung und das ist quasi die größte Belohnung, die für unser Gehirn zur Verfügung steht.
Sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck.
Und das sorgt im Gehirn genau dafür, dass Belohnungsregionen anspringen, die dann ein positives Gefühl auslösen, ähnlich wie das auch mit anderen positiven Gefühlen ist, aber da halt besonders nachhaltig und intensiv. Und wenn diese Verantwortung, also die soziale Anerkennung, die Reputation wegfällt, passiert genau das. Plötzlich ist dieser Belohnungsreiz weg im Gehirn und für das Gehirn ist immer entscheidend, ist es mehr oder weniger als vorher. Also wir fühlen uns dann besonders gut, wenn es deutlich mehr ist als vorher und dann besonders schlecht, wenn es weniger ist als vorher. Und wenn dieser Unterschied eben besonders negativ ist, dann fühlen wir uns auch entsprechend.
Henning Beck spricht in diesem Falle auch von einer Entlastungsdepression. Und das kann man sich dann so ähnlich vorstellen wie bei einem Orchester. Am Anfang ist die Bühne voll, da sitzen dann die Streicher, die Bläser, die Pauker und der Chor. Alle spielen und es wird richtig laut. Und dann geht erst der Chor, dann die Bläser und so weiter, bis die Musik einfach aus ist.
Und genau dieses Momentum des Wenigerwerdens, das ist für uns äußerst unangenehm.
Mit so einem Downer müssen wir wahrscheinlich alle früher oder später mal rechnen. Ein Spitzenpolitiker wie Sigmar Gabriel verliert aber mit seinem Ministeramt noch etwas anderes, nämlich Macht.
Macht unterscheidet sich eigentlich gar nicht so groß von anderen Dingen, die süchtig machen können. Denn auch Macht springt genau dieses Belohnungszentrum im Gehirn an. Denn auch hier wieder soziale Anerkennung, Verantwortung, Respekt, Umgang mit anderen. Dieser soziale Faktor ist fast das Süchtigstmachende, was es überhaupt gibt. Wenngleich man sagen muss, von einer Sucht spricht man natürlich immer nur, wenn es irgendwann gesundheitsschädlich wird und nicht nachhaltig für den Körper ist. Also man kann ja auch mächtig sein, ohne sich zu ruinieren. Und deswegen ist Macht jetzt in dem Sinne keine Droge, aber sie kann natürlich schon, wie soll ich sagen, ein bisschen süchtig machen. Ja.
So, und jetzt frage ich mich allerdings, wenn man das alles hatte, die Verantwortung, die Anerkennung und die Macht, und dann wird man auf einmal unwichtig. Was macht man dann? Wie kommt man aus diesem Loch wieder raus?
Ja, darüber reden. Austauschen, sich in sich hineinfressen. Sich selbst irgendwie was Neues suchen, worin man dann aufgehen kann.
Auf jeden Fall dasselbe. Sich ein neues Thema, ein neues Feld suchen, in dem man sich beweisen kann und das Gefühl bekommt, dass man da gebraucht wird.
Also das Wichtigste ist dann Ablenkung, Abwechslung. Denn je mehr man dann sich in dieser Situation befindet, desto mehr fängt man dann auch darüber an zu grübeln. Und wir wissen, es gehen genau diese Netzwerke im Gehirn an, die dann alles immer und wieder durchkauen. Und man kommt in so eine Grübelfalle, in so eine Grübelschleife rein und macht es dann nur noch schlimmer.
Was kann man dem Herrn Gabriel jetzt heute mit auf den Weg geben?
Dass er sich mehr mit seiner Tochter beschäftigt, damit sie ihn auf andere Gedanken bringt.
Und das war's von uns. Mit dabei Verena von Keitz.
Tschüss.
Am Mikrofon Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.